Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo.
Hi. Hi, can you hear me?
Hi, bitte.
Arafat, where am I calling you? Where are you at the moment?
At my home.
And where is it exactly in Saudi Arabia?
In Eastern Province.
Katja, mit wem sprichst du hier?
Ja, das ist Arafat Al-Majed. Die ist 42 Jahre alt und stammt aus dem Osten Saudi-Arabiens. Und dort arbeitet sie als Fernsehmoderatorin für ein Programm, das übersetzt wohl so viel heißt wie die Stimmung in Saudi-Arabien. Mhm. Und als sie dort anfing zu moderieren, da war sie damals die erste Frau in ihrer Region, die das überhaupt machte.
15 years ago, I was the first woman in my area in Eastern Province. The only Saudi woman working there.
Vor 15 Jahren, sagt sie also, als sie angefangen hat, hatte sie da noch so einen Vorreiterstatus in dieser Rolle als Moderatorin. Sie fand das damals natürlich ein bisschen komisch, vor allem mit Männern zu arbeiten, aber irgendwie kannte sie das dann natürlich auch nicht anders und dann hat es ihr auch nicht so viel ausgemacht. Die Situation habe sich aber seitdem drastisch geändert, meint sie schon. Es gibt heute viel mehr saudi-arabische Moderatorinnen und wie sich das Land verändert, davon erzählt sie uns später mehr.
I can produce all my program, which I believe in.
Nicht nur da hat sich viel verändert, in vielen Bereichen, praktisch jeden Monat, so haben wir das Gefühl hier, gibt es eine neue Reform in Saudi-Arabien, jetzt im Juni, da dürfen Frauen erstmals Auto fahren. Was dann oft vergessen wird, sind allerdings die Schattenseiten, die weiterhin existieren. Auch auf die wollen wir heute eingehen in der Weltzeit.
Ja, und dazu begrüßen Sie Katja Bigalke und André Zanto. Und um das schon mal vorwegzunehmen, wir beide waren noch nie in Saudi-Arabien, dafür aber unser Kollege Björn Blaschke.
Es ist so, dass ich relativ lange darauf gewartet habe, nach Saudi-Arabien zu kommen. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 Visumsanträge gestellt, bis ich dann tatsächlich mal ein Visum bekommen habe. Aber es ist jetzt kein Visum, von dem ich sagen würde, es ist so, dass man mir einmal Saudi-Arabien zeigen will und den Aufbruch und die Aufbruchsstimmung dort, sondern es ist ein Visum, das 180 Tage insgesamt gilt, das mir erlaubt, mehrfach ein- und auszureisen. Das heißt auch, dass ich tatsächlich kommen und gehen kann innerhalb dieser 180 Tage, also innerhalb eines halben Jahres. Und das wirkt eigentlich nicht so auf mich, als wäre ich jetzt Teil einer PR-Kampagne, sondern als würde man mich tatsächlich teilhaben lassen an dem, was da passiert und dass man mich auch relativ frei dabei lässt in meiner Einreise, aber natürlich auch in meiner Beurteilung.
Dieses Gefühl ist relativ neu für ausländische Journalisten. Bisher war es sehr schwierig, ein Visum zu erhalten. Das ist auch für Touristen schwer. Also bisher ist man vor allen Dingen als Pilger nach Medina und Mekka gekommen oder mit Einladung des Königshauses, aber einfach so Urlaub machen in Saudi-Arabien schwer. Nun öffnet sich das Land also und so kann Björn Blaschke regelmäßig hinfahren, um zum Beispiel Rockkonzerte oder auch die erste Haute-Couture-Modenschau zu beobachten.
Ein gigantischer Springbrunnen sorgt für klare Luft, Laserlicht erhellt den Himmel, Limousinen fahren vor dem Luxushotel vor. Der Schleier ist gelüftet. Für die High Society ist es die erste arabisch-internationale Haute-Couture-Modenschau in Riad, der Hauptstadt des konservativen Königreiches Saudi-Arabien. Allerdings für einen rein weiblichen Kreis. Weder sind Männer zugelassen, noch Kameras. Aus dem Veranstaltungszelt hinter dem Hotel tönt die Musik zum Catwalk, der eindrucksvoll ist, sagt diese Besucherin, die ihn gerade gesehen hat. Es ist ein Vergnügen, hier zu sein, weil wir eine solche Erfahrung hier im Land nie gemacht haben. So etwas einmal zu sehen, es ist wirklich schön. Und das ist nur der Anfang. Ich denke, dass da bald viel mehr kommt, noch größer, noch schöner.
Mode ist ein Teil, das ist überhaupt keine Frage. Mode, genau wie auch letztlich Vergnügungen wie Konzerte, die ich sehen konnte. Aber man muss sich klar machen, dass das Ganze ja eingebettet ist in eine große wirtschaftliche Kampagne. Kronprinz Mohammed bin Salman hat eine Kampagne ins Leben gerufen, eine Agenda 2030, mit der er einen wirtschaftlichen Wandel Saudi-Arabiens erreichen will. Zu 90% ungefähr ist das Land heute immer noch abhängig von der Ölproduktion und alles drumherum, was mit Öl zu tun hat. Das geht so nicht weiter. Das hat Mohammed bin Salman, der Kronprinz, erkannt, zusammen mit seinem Vater, dem König. Und also hat man einen wirtschaftlichen Wandel eingeleitet.
Boulet gibt in einem der weit ausladenden Flure ein Konzert. Der Hamra, einer der vielen Shopping-Malls von Riad.
eine US-Band, die vielleicht am ehesten etwas wie Ethno-Soft-Rock spielt. Dazu Tänzer, die in bunten Kostümen stecken und grell bemalt sind. Irgendwie fantasie-indianisch. Das wäre vor ein paar Monaten noch gänzlich unmöglich gewesen, von Sittenwächtern untersagt. Aber jetzt fördert das Kulturministerium solche Konzerte. Naif Al-Ghamdi ist der Veranstalter. Im Hauptberuf Ingenieur organisiert er nebenberuflich im Auftrag der Regierung Konzerte wie das mit Boulet. Wir holen solche Kulturvertreter ins Land, damit die Leute hier andere Kulturen der Welt kennenlernen. Kritikern sage ich, du musst es nicht mögen, du musst es aber akzeptieren.
Bin ich tatsächlich Zeuge eines gesellschaftlichen Wandels? Also es ist so, dass ich 2003 gesehen habe, wie Saddam Hussein gestürzt wurde im Irak. Das war ein Wandel, der von außen herbeigeführt wurde. Ich bin seit 2011 jetzt in Kairo ansässig, habe also ab 2011 gesehen, welche gesellschaftlichen Umbrüche es in Ägypten gegeben hat. Aber auch ich war in Libyen, ich war in Syrien, habe gesehen, was da passiert ist. Das ist alles nicht so glimpflich ausgegangen. Jetzt muss man sehen, was in Saudi-Arabien passiert. Es ist ein Wandel, der vor kurzem eingesetzt hat oder eingesetzt wurde, muss man ja sagen. Und zwar von oben nach unten. Also der König und der Kronprinz, sie beide haben diesen Wandel eingeleitet. Wenn ich mir das so angucke, denke ich, dass das möglicherweise ein Weg ist, der relativ unblutig vonstatten gehen kann, sofern der Kronprinz jetzt nicht weggeputscht wird und sein Vater, der König. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich etwas bringen kann. Und man muss sich immer klar machen, wenn es einen Wandel dieser Art gibt, ist das, glaube ich, relativ schwer rückgängig zu machen.
Begeistert wiegen sich Frauen neben Männern im Takt der Musik, klatschen. Eine Frau spricht für viele an diesem Abend, wenn sie sagt, Gott sei Dank, jetzt müssen wir nicht mehr das Land verlassen, um so etwas zu sehen. Was soll ich dir noch mehr dazu sagen? Und diese Frau trägt Niqab, so wie auch sonst fast alle Konzertbesucher traditionell angezogen sind. Die Kleidung der Saudis, sie ist Teil ihrer Identität, Selbstwahrnehmung. Gut ein Drittel der mehr als 30 Millionen Einwohner Saudi-Arabiens sind zugezogene Gastarbeiter. Über ihre Kleidung aber grenzen sich besonders die saudischen Männer ab von den anderen, den Fremden, machen deutlich, wer der Herr im Lande ist. Konzertorganisator Naif Al-Ghamdi läuft dagegen in Jeans herum und in Lederweste, die mit Stickern benäht ist, passend zu seiner Harley, die er zu Fotozwecken auch gleich mit in die Mall gebracht hat. Rechnet Al-Ghamdi damit, dass die schnelle Öffnung Saudi-Arabiens zu einem Bruch mit dem Alten führen wird?
We are proud of our roots. We keep it.
Wir sind stolz auf unsere Wurzeln. Wir werden sie auch behalten. Aber wir zeigen den Leuten jetzt gleichzeitig, dass wir eine moderate Gesellschaft sind. Wir werden unser Erbe bewahren, aber wir müssen Stereotypen über Bord werfen. Überall auf der Welt. Wir hier, aber auch sie da. Was wissen Sie über Saudi-Arabien? Zelt, Kamel, Wüste. Das stimmt. Aber nicht mehr nur das allein. Wir sind jetzt ein moderner Staat.
Ja, ein moderner Staat und genau aus dem Lager der Leute, die das sagen, hast du jemand gesprochen, die Fernsehmoderatorin Arafat Al-Majed, die wir am Anfang schon gehört haben, Katja. Wie ging es dann weiter?
Ja, das stimmt. Also die war auf jeden Fall ziemlich begeistert und in dem Gespräch mit ihr klang auf jeden Fall diese Freude und diese Hoffnung, die sie verknüpft mit diesen eingeleiteten Veränderungen und Reformen im Land, die klang deutlich durch. Auch in ihrer Antwort dann auf meine erste Frage, die ich ihr gestellt habe, ich wollte natürlich erstmal ganz schlicht wissen, wie sie denn die Reaktion im Land einschätzt auf die Entscheidungen, die der Kronprinz Mohammed bin Salman da getroffen hat.
For most of my people, I think, and I am one of them, we like the changes.
Die meisten Leute, zu denen auch ich zähle, begrüßen die Entwicklungen. Wir wollen ein normales Leben führen, so wie Menschen in anderen Ländern auch. Das hatten wir für über 35 Jahre nicht. Durch diesen Wandel, den unser Kronprinz eingeleitet hat, können wir jetzt ins Kino, ins Theater, wir können uns Fußballspiele anschauen und Sport treiben. Das sind jetzt keine wirklich extremen Aktivitäten, aber für uns fühlt es sich so an, weil das alles so lange nicht ging. Manche denken deswegen, das sei alles zu viel. Aber das ist es eigentlich nicht. Es kam nur eben sehr schnell.
Und wie waren die Reaktionen der Männer auf diese Veränderung?
Some people are supporting because they believe in this. Some is not.
Manche unterstützen das, weil sie daran glauben. Manche nicht, weil sie sehr religiös sind und denken, das sei nicht vereinbar mit der Religion. Aber die Macht religiöser Männer schwindet und davor haben diese Männer Angst. Aber alle, die von den Änderungen überzeugt sind, werden alle diese Dinge tun, Sport machen, ins Kino gehen. Sie werden ein normales Leben führen.
Und wie sieht's bei Ihnen aus? Waren Sie schon im Kino?
Ich lebe in der östlichen Provinz Saudi-Arabiens. Daher habe ich eh nicht so viele Probleme mit dem Thema ins Kino gehen. Im Unternehmen meines Onkels gibt es ein Kino und es gibt viele Kinos in Bahrain. Das ist sehr nah. Am Wochenende fahren wir da gelegentlich hin, um ins Kino zu gehen. Auch jetzt noch, weil bei uns noch kein Kino eröffnet hat.
Bahrain ist also, ja, wenn man das mal kurz umschreibt, so das Spaßland, das Nachbarland von Saudi-Arabien, Katja?
Ja, so ein bisschen hatte ich den Eindruck. Das hat sie mir jedenfalls so erzählt, dass sie da öfter mal hinfährt, auch weil das Mittagessen und Abendessen dort wohl besser ist als in Saudi-Arabien und sie dann natürlich gerne ins Kino geht, hat sie ja erzählt. Das betrifft jetzt natürlich alles so die Freizeit und den Spaß, aber es ist natürlich auch wichtig zu schauen, hat sich denn auch die Rechtssituation für die Frauen in Saudi-Arabien geändert? Das habe ich Arafat auch gefragt.
Now there's many action going to save the women rights in Saudi Arabia.
Es wird gerade viel getan, um auch die Rechte von Frauen zu verbessern. Es ist allerdings auch noch viel zu tun. Zum Beispiel ist es immer noch so, dass Vormunde viele Entscheidungen für die Frauen treffen. Das kann der Vater, der Ehemann oder auch der Sohn sein. Das ist so, weil religiöse Männer das irgendwann entschieden haben, dass das so zu sein hat. Nicht, weil die Religion das vorschreibt. Sie arbeiten aber gerade daran, das zu ändern. Das sollte noch in diesem Jahr passieren.
Sie sprach da jetzt vom Vormund?
Genau, damit das vielleicht nochmal klarer wird. Also dieser Vormund, das muss ein Mann sein in Saudi-Arabien für die Frau. Und das kann entweder der Vater, der Ehemann oder wenn keiner von beiden vorhanden ist, kann es unter Umständen sogar der Sohn sein. Und da ist natürlich spannend zu fragen, welche Entscheidung dürfen diese Männer, diese Vormunde denn für die Frauen treffen? Can you give us some examples? What has changed?
Some examples will shock you.
Ich kann mir denken, dass Sie diese Beispiele schockieren werden. Aber es ist zum Beispiel so, dass wenn eine Frau sich operieren lassen muss, dann kann sie das nicht machen, wenn der Mann nicht einverstanden ist. Wenn die Polizei einen festnimmt, aus welchem Grund auch immer, und kein Vormund kommt, dich abzuholen, dann kann es passieren, dass du ein Leben lang im Gefängnis bleibst. Vor ein paar Jahren war es auch noch so, dass der Vormund es der Frau verbieten konnte, zu arbeiten. Das ändert sich aber gerade alles.
Und wer ist jetzt Ihr Vormund?
My husband. You cannot live in Saudi Arabia without a guardian.
Mein Ehemann. Man kann in Saudi-Arabien als Frau nicht ohne Vormund leben. Ich kann aber alles frei für mich selbst entscheiden, weil ich ein sehr partnerschaftliches Verhältnis zu meinem Mann habe. Er sagt immer, das ist meine Entscheidung. Ich kann machen, was ich will.
Aber er hätte durchaus auch das Recht dazu, ihnen auch etwas zu verbieten.
Ja, er könnte mir auch verbieten zu reisen. Aber die Regierung denkt darüber nach, die Macht der Vormunde zu begrenzen. Dann würde es einfacher werden für uns. Ich denke, in ein oder zwei Monaten wird das passieren. Darüber wurde gerade viel diskutiert. Ich nehme an, das wird kommen.
Okay, und wie ist es jetzt mit den Veränderungen bei der Kleidung? Das ist ja auch mal ein großes Thema, das haben wir vorhin auch schon gehört. Was soll da jetzt passieren?
Ja, also Arafat meinte schon, dass sich da etwas geändert hat seit dieser Entscheidung, dass bestimmte Kleidungsstücke nicht mehr obligatorisch getragen werden müssen. Also die Kleidung muss auf jeden Fall nach wie vor respektvoll sein, aber man kann seit einem Monat im Prinzip auch ohne dieses lange mantelartige Gewand auf die Straße gehen. Das hat ja der Kronprinz so entschieden. Und die Haare verhüllen, das muss man wohl auch nicht mehr. Ich fand das interessant, wie Arafat das in ihrer eigenen Familie handhabt. Sie hat selbst 2 Töchter und einen Sohn.
Ich bin ziemlich traditionell. Ich trage schon die Abaya. Ich bedecke meine Haare, nicht aber das Gesicht. Eine meiner Töchter macht es so wie ich. Die Jüngere, sie ist 15 und ein bisschen frecher. Sie lässt die Abaya offen. Das sieht dann aus wie ein langer Mantel und ihr Haar ist unverhüllt.
Und damit hat sie keine Probleme in der Öffentlichkeit?
No. It is a culture more than religion. I think because our culture is too strict.
Nein, es ist auch mehr ein kulturelles als ein religiöses Phänomen. Wir werden hier so streng erzogen. Wir werden bestraft, wenn wir nicht tun, was man uns sagt. Aber das ändert sich gerade. Es gibt mehr Freiheiten, selbst zu entscheiden und auch den Töchtern die Entscheidung zu überlassen, wie sie leben wollen und was das Beste für sie ist. Selbst wenn man liberal war, hätte man in der Vergangenheit seine Tochter nie mit offenen Haaren auf die Straße gehen lassen können. Sie hätte zu viele Probleme bekommen. Aber heute ist das okay. Die Kultur verändert sich. Die jüngere Generation hat nun selbst Kinder und wiederholt nicht hundertprozentig diese strenge Herangehensweise der Eltern. Meine Mutter zum Beispiel hat mir eigentlich nicht erlaubt, mein Gesicht zu zeigen. Aber das habe ich ab einem bestimmten Alter so entschieden. Ich habe dann gesagt, ich kann so nicht atmen. Es war dann okay, aber ich musste dann meine Haare sehr gründlich bedecken und durfte nie Make-up tragen. Meine Schwestern verhüllen alle ihr Gesicht. Ihre Töchter machen das alle nicht mehr.
Da scheint es ja auch einige regionale Unterschiede zu geben in Saudi-Arabien, was jetzt die Interpretation dieser Kleidungsvorschriften angeht. In Jeddah zum Beispiel kleidet man sich offensichtlich schon seit längerem etwas lässiger als zum Beispiel in Riyadh, oder?
Saudi-Arabien ist ein sehr großes Land mit sehr unterschiedlichen Regionen, das stimmt. Die östliche Provinz am Golf hat Kuwait und Bahrain als Nachbar. Da können wir hinreisen. Da findet Austausch statt. Im Westen liegt Jeddah, auch eine sehr offene Stadt, weil sie in der Nähe des Roten Meeres liegt. Und dahinter liegt Ägypten. Und das ist ja nun die Mutter aller Kulturen. Auch da kommt man leicht hin. Und dann müssen ja alle durch Jeddah, die nach Mekka wollen. Ganz unterschiedliche Leute. Und manche bleiben und werden Saudis. Und diese unterschiedlichen Einflüsse aus der ganzen Welt, die machen sich bemerkbar. Die Stadt ist multikulturell und sehr offen. Das gilt nicht für Riyadh. Riyadh liegt in der Mitte, umgeben von Wüste. Da beharrt man sehr auf alten Ideen. Es ist nicht dasselbe. Wir versuchen da nun mehr Verbindungen zu schaffen zwischen den Städten. Das gab es bisher eigentlich nicht.
In Jeddah wird ja nun auch dieses neue Opernhaus gebaut, oder?
Ja, weil die Stadt so offen ist. Hier wird die Idee von Kino und Oper eher akzeptiert. In Riyadh wäre das sehr schwierig geworden, das zu implementieren. Deswegen hat man Jeddah gewählt, weil es dort einfacher ist.
Saudi-Arabien will ja demnächst auch sonst mächtig in Kultur investieren. Da sollen allein 230 Museen für Kunst- und Kulturgeschichte gebaut werden.
230?
Das ist eine ganze Menge, ja. Ich glaube, 13 sind sogar schon im Bau. Und es sollen auch archäologische Exponate und zeitgenössische Kunst ausgestellt werden. Das ist ja ganz schön neu in einem Land, das ja so die Anerkennung nicht-muslimischer Kulturen bislang eher nicht so auf der Agenda hatte.
Actually, because of the old virgin.
Das liegt daran, dass vorher die Religion in Saudi-Arabien omnipräsent war. Es war nichts erlaubt, was angeblich mit Gott nicht vereinbar war. Es gibt viele Menschen hier, die nie ins Museum gehen, nie Musik hören oder nie einen Film gucken würden, weil es angeblich nicht mit der Religion vereinbar ist. Das ist der Grund. Der Blick auf das Leben ändert sich aber gerade durch soziale Medien und auch Bildungsprogramme und Auslandsaufenthalte. Viele Dinge, die man woanders machen kann, kann man hier nicht machen, auch weil es das alles bisher nicht gab. Die neue Generation denkt anders. Die wollen diese Regeln nicht mehr. Und weil der Kronprinz viel Macht hat, kann er das auch ändern. Das haben schon viele vor ihm versucht, aber die Macht der religiösen Männer war zu groß. Das ändert sich durch die Person des Kronprinzen. Er hat die Macht, Dinge zu ändern.
Ja, das kann man wohl sagen. Der Kronprinz hat sehr viel Macht, das müssen wir hier nochmal erwähnen. Im vergangenen November, da hat er über Nacht 50 Personen der saudischen Elite gefangen nehmen lassen in einem Luxushotel, darunter Prinzen, Minister, Ex-Minister und den reichsten Mann Saudi-Arabiens. Die Vermutung lag damals nahe, dass er Konkurrenten zum Schweigen bringen wollte, nachdem er kurz zuvor im vergangenen Juni zum Kronprinzen ernannt wurde. Offiziell waren diese Massenfestnahmen, um Korruption zu bekämpfen, aber sie zeigen auch, welche Macht der erst 33-jährige Mohammed bin Salman hat. Und wie empfindet Arafat jetzt diese Machtfülle?
Ja, man kann da durchaus einiges kritisieren, wie du schon gesagt hast, aber Arafat ist völlig überzeugt von ihm, das kann man schon so sagen.
For myself, I love him. I like his thought, I like his idea, I like his vision.
Ich liebe ihn. Ich schätze seine Gedanken, seine Vision. Er lässt Menschen ihr Leben leben. Wir können nun entscheiden, ob wir in die Moschee gehen oder in die Oper. Dieser Kronprinz wird in Zukunft König sein. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, auch für meine Kinder, dass sie in einem stabilen und guten Land leben. Für mich ist er ein bisschen wie Atatürk. Als der damals in die Türkei kam, war das noch das Osmanische Reich, in dem die Religion dominierte. Das wurde zerstört und ich denke, das ist, was in Saudi-Arabien passiert. Er ist unser Atatürk. Er ändert das Leben zum Besseren. Wir hatten vorher nur den Respekt für eine Religion, obwohl hier so viele Menschen mit einem anderen Glauben leben. Das muss respektiert werden. Bin Salman modernisiert das Land und setzt auf Bildung und Erneuerung. Und das ist, was wir wollen. Er wird das Land in eine sichere und wohlhabende Zukunft führen.
I think he is the one to guide our country to be a very wealthy and safe country.
Ja, sehr, sehr positive Eindrücke von der Fernsehmoderatorin Arafat Al-Majed waren das. Dein Gesprächspartner, André, war da ja etwas zurückhaltender, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf.
Genau, der war eher sehr kritisch eingestellt dem Kronprinz gegenüber. Und deshalb ist er inzwischen auch in den USA. Er lebt da praktisch im Exil und heißt Jamal Khashoggi.
I'm a Saudi Arabian journalist by profession. I've been a journalist most of my career for the last 30 years.
Ich bin ein saudischer Journalist für die meiste Zeit meiner 30-jährigen Karriere. Ich hatte die berühmteste Kolumne in einer vielgelesenen Zeitung. Ich war Chefredakteur von Al-Watan, lange die fortschrittlichste Zeitung in Saudi-Arabien. Und jetzt bin ich im selbstgewählten Exil in den USA, in Washington D.C., um weiterhin unabhängig schreiben zu können.
Er lebt dort jetzt seit ungefähr 9 Monaten, beobachtet da den Wandel grundsätzlich erstmal positiv.
Those changes had to happen. Saudi Arabia.
Diese Veränderungen mussten passieren. Saudi-Arabien stagnierte unter der harten Hand des religiösen Establishments, das den sozialen Frieden gefährdete. Es war zerfressen von Korruption. Also musste etwas passieren. Und was der Kronprinz für die Öffnung getan hat, war richtig. Für den sozialen Frieden, für die Wirtschaft. Aber ich bin nicht glücklich über die Restriktionen gegenüber Leuten, die ihre Meinung äußern wollen. Besonders jetzt, wo das Land durch eine große Transformation geht, die jeden betrifft. Deshalb bin ich in die USA gegangen. Wenn ich noch in meinem Zuhause in Jeddah wäre, könnte ich nicht mit dir so frei sprechen.
Ja, und da hat mich natürlich interessiert, über welche Themen meint er denn derzeit nicht frei sprechen zu können in Saudi-Arabien? Was ist derzeit nicht möglich unter der Regentschaft des Kronprinzen Mohammed bin Salman?
Zum Beispiel über seine Megaprojekte dürfte ich nicht sprechen. Ich glaube, die könnten Saudi-Arabien zum Staatsbankrott führen. Er sollte stattdessen mehr auf den Zustand der jetzigen Städte schauen. 80% von meiner Stadt Jeddah ist ohne Abwasseraufbereitung. Bevor wir neue futuristische Städte bauen, die eine halbe Billion Dollar kosten, lasst uns das reparieren, was wir haben. Das kann ich nicht offen aussprechen oder darüber schreiben in einer saudischen Zeitung. Auch das Einsperren und Einschüchtern von saudischen Intellektuellen ist nicht gesund für das Land. Auch darüber darf ich nicht schreiben, sonst würde ich auch wie Sie im Gefängnis landen.
Mit diesem halbe Billion Dollar Projekt spielt er ja auf diesem Hightech-Standort an, Neom, im Nordwesten von Saudi-Arabien, also in direkter Nähe zu Jordanien und Ägypten. Viele kennen vielleicht Sharm el-Sheikh so als Urlaubsort am Roten Meer. Da liegt Neom dann direkt gegenüber. Und das soll quasi so ein eigenes Land im Land werden mit eigener Rechtsprechung und ganz, ganz vielen Robotern, offensichtlich eine Digitalindustriezone, in der der Energiebedarf ausschließlich durch Wind und Sonnenkraft dann gedeckt werden soll. Und da soll eine gemeinsame Freihandelszone entstehen mit Ägypten.
Genau, und das kann man ja durchaus erstmal positiv vielleicht auch sehen, um da eben wirtschaftlich etwas zu entwickeln. Aber über die Schattenseiten, so sagt es eben Jamal Khashoggi, darf er nicht schreiben. Den Kronprinz zu kritisieren in der Zeitung, das sei nicht möglich. Ja, und da erinnern wir natürlich auch mal an den prominenten Blogger nochmal Raif Badawi, der 2012 eben verhaftet wurde zu 10 Jahren Gefängnis und 1000 Peitschenhieben, weil er eine Internetseite betrieben hat und sich da ausgetauscht hat über verschiedene Sachen. Da ging es um liberale Saudis, die sich da unterhalten haben über Politik, über Religion, einfach nur diskutiert haben, und dafür ist er dann im Gefängnis gelandet, genauso wie sein Anwalt, der zu 15 Jahren verurteilt wurde. Also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, da ist also Saudi-Arabien sehr weit von entfernt.
I know my country. We are far away from a parliamentarian democracy.
Ich kenne mein Land. Wir sind weit weg von einer parlamentarischen Demokratie. Saudi-Arabien ist eine Monarchie. Aber wir hatten einen sozialen Vertrag. Das Haus Saud darf regieren, wenn sie den Menschen Sicherheit und einen guten Lebensstandard geben. Dieser soziale Vertrag wurde gebrochen. Er funktioniert heute nicht mehr. Es braucht eine Art von Check and Balances in der Regierung. Deshalb fordern wir mehr Demokratie. Es gibt auch eine kleine Bewegung in Saudi-Arabien, die eine konstitutionelle Monarchie fordert. Diese Art der Regierung erhoffe ich mir. Eine Monarchie unter der Führung des Hauses Saud und des jungen Prinzen Mohammed, die die Rechte der Bürger respektiert, die eine Art von Kontrolle und Mitbestimmung zulässt und wo jeder frei sprechen kann.
Where we can speak freely. It is the kind of a government that I am hoping for.
Und ein Thema, über das Jamal Khashoggi auch nicht schreiben darf und über das auch nicht so offen gesprochen werden darf in Saudi-Arabien, ist eben die aggressive Außenpolitik des Kronprinzen Mohammed, der ja auch Verteidigungsminister ist, schon länger. Ja, und er führt eben einen Krieg im Jemen gegen die schiitischen Houthis und er mischt auch mit im Syrienkrieg. Ja, und wie würde Jamal Khashoggi das als Journalist kommentieren?
Saudi-Arabia had to defend itself from Iranian aggression. I am, as a citizen of Saudi-Arabia, I'm worried of Iranian.
Saudi-Arabien muss sich verteidigen gegen iranische Aggressionen. Als Saudi bin ich besorgt über die iranische Expansion in der Region. Aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir es richtig machen. Ich glaube, die Kraft, die Iraner aus unserer Region zu vertreiben, ist Demokratie. Die Iraner kämpfen doch gegen den arabischen Frühling, gegen die Hoffnung und auf Frieden. Und wenn wir als stabiles Land Demokratie, Wandel und Menschenrechte unterstützen, im Jemen, in Syrien und in Ägypten, das wird die Menschen befähigen gegen die iranische Expansion. Leider tun wir das nicht. Wir bevorzugen Diktaturen. Wir bevorzugen die Zeit vor 2011, als Diktaturen die arabische Welt regiert haben. Das wird nicht funktionieren.
Er hat jetzt unter anderem auch den blutigen Krieg in Jemen angesprochen, den Saudi-Arabien ja durchaus auch mit deutschen Waffen führt. Hat er denn dazu auch was gesagt, wie sich seiner Meinung nach da die internationale Gemeinschaft gegenüber Saudi-Arabien verhalten sollte?
Ja, er spricht sich eben als Saudi nicht generell gegen Waffenlieferungen an sein Land aus, aber er sagt, das genügt eben nicht. Wenn man Waffen liefert an Saudi-Arabien, muss man gleichzeitig versuchen, den Friedensprozess eben im Jemen oder auch in anderen Regionen versuchen zu unterstützen. Und das sei eben nicht passiert durch Deutschland und das kritisiert er auch.
Selling weapons to Saudi Arabia and stay away from engaging, that is not very positive. That is really very negative. Germany is needed and other Western countries are needed in the Middle East. Don't leave the Middle East to Middle East leaders. They are not doing a good job at it.
Dieser Appell an Deutschland und an die westlichen Regierungen, den Nahen Osten nicht allein zu lassen, weil viele Herrscher dort keine gute Arbeit machen, so sagt es Jamal Khashoggi, saudischer Journalist, der im Exil lebt in den USA seit ungefähr 9 Monaten. Ja, und die neue Partnerschaft zwischen den Saudis und Israel, auch da hat ja Kronprinz Mohammed bin Salman ein Ausrufezeichen gesetzt, indem er die Existenz Israels anerkannt hat in einem Interview. Ja, er sagt, das sei jetzt begrenzt, solange es den Feind Iran gibt als gemeinsamen Feind. Da hat man eben gemeinsame Interessen, aber von langer Dauer glaubt er nicht, dass das sein kann, diese Partnerschaft mit Israel. Ja, und deshalb, wenn wir jetzt schon viele andere Player in der Region angesprochen haben, viele andere Länder, wollen wir diesen Blick auch nochmal weiten in der Weltzeit auf die Nachbarn von Saudi-Arabien.
Ja, auf diese Nachbarn am Golf zum Beispiel, die kennt man ja relativ gut, weil da auch viele Touristen hinfahren, weil diese Länder auch als Urlaubsländer bekannt
Dubai,
sind.
Dubai, Abu Dhabi, da waren viele schon.
Genau, oder auch, wie man die dann zusammenfasst, die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort sitzt zum Beispiel dann auch sehr fortschrittlich die Vogue Arabia, wenn man sich jetzt mal im Modebereich umschaut. Oder wenn man nach Katar blickt, das hat ja mit Al Jazeera den ersten wirklich ernstzunehmenden Fernsehsender mit internationaler Ausrichtung aus einem arabischen Land. Da ist offenbar doch deutlich mehr los als in Saudi-Arabien.
Und darüber sprechen wir jetzt mal mit Carsten Kühntop, unserem Korrespondenten aus dem Studio Kairo. Er war schon in den vergangenen Jahren mehrfach in Saudi-Arabien. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Kühntop, wir haben jetzt viel gehört in der Sendung über fehlende Meinungsfreiheit, militärische Aggression, aber auch über Fortschritte in Saudi-Arabien, die es ja teilweise offenbar in den Nachbarstaaten, zum Beispiel in Bahrain, schon gibt. Wir erinnern uns an Kinobesuche in Bahrain. Wieso denn diese Unterschiede auf der arabischen Halbinsel? Warum sind die so frappierend?
Es sind verschiedene Länder, die an bestimmten Punkten in der Geschichte verschiedene Wege gegangen sind. Und es hängt auch mit der jeweiligen Interpretation der Glaubenslehren des Islam zusammen. Saudi-Arabien, das ist ganz wichtig, Saudi-Arabien ist hervorgegangen aus einem Pakt zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Dieser Pakt wurde Mitte des 18. Jahrhunderts geschlossen zwischen damals dem Führer des Clans der Saud und einem fundamentalistischen Prediger namens Mohammed ibn Abdel Wahhab. Beide haben fortan zusammengearbeitet. Dieser Prediger hat die Ausweitung des saudischen Herrschaftsbereichs auf der arabischen Halbinsel unterstützt und dort galt dann fortan seine Lesart des Islam. Dieser Pakt ist konstituierend für Saudi-Arabien und er galt im Prinzip bis jetzt hier und heute. Erst in jüngster Zeit hat die Regierung meiner Meinung nach ihn aufgekündigt. Beispiel die Wiedereröffnung von Kinos in Saudi-Arabien. Da hat der Kultusminister vor wenigen Tagen gesagt, wer jetzt in Saudi-Arabien ins Kino gehen möchte, um einen Film sich anzusehen, ist herzlich dazu eingeladen. Wer es vorzieht, lieber zu Hause im Wohnzimmer zu bleiben und dort einen Film anzusehen, darf das tun. Und wer gar keine Filme sehen möchte, bitte. Das heißt, in Fragen der Moral, der Sitte, des Anstands und so weiter hat die Regierung eigentlich die Macht aus den Händen der islamischen Rechtsgelehrten genommen. Und sie ist diejenige, die jetzt entscheidet, was die Leute tun dürfen in einer Verschwörung und was eben nicht.
Sie haben aber eben schon gesagt, das hat sich ein bisschen unterschiedlich entwickelt. In Saudi-Arabien war es ein spezieller Fall. In den anderen Ländern ist die Geschichte anders gelaufen. Können Sie mal erklären, wie sich diese Unterschiede historisch entwickelt haben?
Ja, also wenn wir es im Schweinsgalopp machen, dann gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert. Da hat Großbritannien Abkommen geschlossen mit 7 Scheichtümern am Golf, die damals eigentlich nur Stadtstaaten waren. Diese 7 Scheichtümer nannte man fortan die Trucial States. Großbritannien hat exklusive Rechte dort bekommen. Unter anderem haben die Scheichtümer auf eine eigene Außenpolitik verzichtet. Im Gegenzug haben sie von den Briten militärischen Schutz bekommen. Für die Briten war das deswegen interessant, weil sie dadurch Handelsrouten gesichert haben, vor allen Dingen die nach Indien. Diese Scheichtüber waren dann britische Protektorate letztlich. Dann, 1968, hat Großbritannien angekündigt, dass man diese Protektorate aufgeben wird. Und Anfang der 70er Jahre haben sich dann deswegen diese 7 Scheichtümer zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengeschlossen, zu dem modernen Staat, den wir heute kennen. Ein ähnliches Abkommen hatten die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts auch mit Bahrain geschlossen. 1971 wurde Bahrain dann unabhängig. Katar wurde seit dem späten 19. Jahrhundert von den Osmanen regiert, nahm dann an der arabischen Revolte gegen die Osmanen teil und wurde 1916 zu einem britischen Protektorat. Als sich die Briten zurückzogen, wurde dann auch Katar Anfang der 70er Jahre ebenfalls unabhängig. Kuwait, Ende des 19. Jahrhunderts britisches Protektorat geworden, weil sich Kuwait damals durch die Osmanen bedroht sah. Wurde dann aber bereits 1961 unabhängig, also früher als die anderen kleinen Golfstaaten. Und der Vollständigkeit halber noch schließlich der Oman, der stand unter der Kolonialherrschaft der Portugiesen, konnte die dann aber 1741 abschütteln und regiert sich seitdem selbst.
Und dieser Einfluss der Briten oder auch der Portugiesen, der ist dafür verantwortlich, dass diese Staaten etwas liberaler sich entwickelt haben als Saudi-Arabien?
Ich glaube nicht, also die portugiesische Herrschaft im Oman war schrecklich. Das war kein positiver Einfluss. Die britische Herrschaft in den kleinen Golfstaaten, glaube ich, war dafür auch nicht verantwortlich, sondern es war letztlich das Öl. Öl wurde zuerst in Bahrain entdeckt, 1932. Und dann war es 1934, dass zum ersten Mal ein Öltanker Bahrain verlassen hat, voll mit Öl, segelte damit nach Japan. Bahrain hatte also als allererstes dieser Länder Kontakt mit der Außenwelt, wenn Sie so wollen. Also das war früher, war diese Region eine der ärmsten überhaupt auf der Welt. Das Leben dort war unglaublich entbehrungsreich. Man hatte es sehr, sehr schwer. Das änderte sich dann Schritt für Schritt durch das Öl. Und weil Bahrain als allererstes diesen Kontakt mit der Außenwelt hatte, gab es eine Situation, wo wir dann plötzlich in Bahrain richtige Gewerkschaften auch hatten, die es in anderen Golfstaaten ja bis heute nicht gibt. Also Bahrain schritt damals sozusagen auf diesem Weg der Modernisierung voran.
Jetzt hat aber Saudi-Arabien ja auch sehr viel Öl und die werden das dann auch irgendwann entdeckt haben. Trotzdem, wenn wir zum Beispiel mal schauen auf den Nachbar Katar, der ja sich sehr westlich gibt, oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, da gibt es eben keine Strafen mehr, wie wir jetzt sie in Saudi-Arabien sehen, mit Peitschenschlägen etc. Wie sehen Sie da die Unterschiede?
Die Unterschiede sind zum Teil religiöser Natur, also sowohl in Saudi-Arabien als auch in Katar herrscht das vor, was wir im Westen Wahhabismus nennen, aber die Kataris haben das immer anders interpretiert. Gleichfalls die Vereinigten Arabischen Emirate, mehrheitlich sunnitisches Land, da gab es nie eine Diskussion darüber, ob Frauen auch Auto fahren dürfen. Der Wandel, den wir jetzt sehen in Saudi-Arabien, da holt Saudi-Arabien etwas nach, was die anderen kleineren Golfstaaten schon vor Jahrzehnten begonnen haben. Also vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai und Abu Dhabi und eben auch Katar, Bahrain bis zum gewissen Grad auch. Saudi-Arabien holt das jetzt nach. Das sind wirtschaftliche Gründe. Saudi-Arabien steht unter ganz großem Druck, jetzt seine Wirtschaft diversifizieren zu müssen, weg vom Öl. Und das bedeutet, dass das letztlich nur klappt, wenn man die Wirtschaft und die Gesellschaft des Landes auch öffnet. Also Beispiel, Saudi-Arabien war bisher eine spaßfreie Zone. Wenn sie sich unterhalten wollten, wenn sie Entertainment haben wollten, dann mussten sie nach Bahrain fahren oder sie mussten nach Dubai fahren oder Abu Dhabi. Jetzt will die Regierung einen eigenen Entertainment-Sektor aus dem Nichts schaffen, aus dem Boden stampfen. Und die Regierung sagt, dass allein die Wiedereröffnung von Kinos in den nächsten Jahren Milliarden an Plus bringen wird für das Bruttoinlandsprodukt. Das hilft sozusagen dabei, die Wirtschaft weg vom Öl zu bringen.
Es ist wahrscheinlich auch der wirtschaftliche Druck, warum Saudi-Arabien sich auf einmal auf die Frauen zubewegt, oder?
Das hat damit auch zu tun. Schon jetzt ist es so, die Saudis, das ist immer so dieses Klischee, das sind alles Ölscheichs und jeder hat eine eigene Ölquelle im Vorgarten. Das ist Quatsch. Die meisten Saudis müssen hart arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und schon jetzt ist es halt so, die Preise sind gestiegen, mittlerweile gibt es eine Mehrwertsteuer, gab es früher nicht. Schon jetzt sind in vielen Familien auch die Frauen gezwungen zu arbeiten. Das ist für die aber schwierig, wenn sie sich nicht unabhängiger bewegen können, wenn sie darauf immer Rücksicht nehmen müssen, dass sie jemanden brauchen, der sie irgendwo hinfährt. Deshalb die Entscheidung der Regierung, die war auch gesellschaftlich gesehen überfällig, weil es seit langem im Land selbst die entsprechenden Kampagnen gab. Deshalb die Entscheidung der Regierung, dass jetzt vom Sommer an es einen Führerschein für alle gibt, eben auch für die Frauen. Das bedeutet, dass sich diese Menschen dann leichter bewegen können, dass es billiger wird für die Familien sozusagen. Und die müssen dann sozusagen mitmachen. Das Ziel der Regierung ist, dass in einigen Jahren der Anteil der Frauen an der erwerbstätigen Bevölkerung von jetzt etwa 22% auf dann 30% steigt.
Ja, man bekommt schon den Eindruck, dass die wirtschaftliche Situation im Lande und diese Aussicht, dass das Öl dann doch irgendwann zu Ende geht, dann doch jetzt endlich einiges in Bewegung setzt in diesem Land.
Das ist ja auch ein beruhigendes Gefühl, dass dann letztlich gesellschaftlicher Wandel irgendwo doch notwendig ist aus bestimmten Gründen. Ja, das war die Weltzeit heute und wir führen diese Betrachtung durchaus nochmal weiter und zwar mit einem kleinen Land, das wir jetzt schon mal angesprochen haben, Katar in der Nachbarschaft zu Saudi-Arabien. In den nächsten Wochen schauen wir mal dahin, weil auch da viel passiert. Unter anderem werden deutsche Kühe hingeflogen. Alles dann weiterhin zu hören hier im Podcast der Weltzeit. Hier bedanken sich für Ihr Interesse Katja Bigalke und André Zanto.
Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.